Teil 3. Die Vereinigung der Menschheit. Kapitel 9. Der Pfeil der Geschichte. Nach der landwirtschaftlichen Revolution wurden die menschlichen Gesellschaften immer größer und komplexer, und die erfundenen Ordnungen, die diese Gesellschaften zusammenhielten, wurden immer raffinierter. Mythen und Märchen programmierten die Menschen darauf, fast von Geburt an auf eine bestimmte Weise zu denken und zu handeln, bestimmte Dinge zu wollen und bestimmte Regeln zu befolgen. Damit schufen sie künstliche Instinkte, mit deren Hilfe Millionen von Menschen effektiv zusammenarbeiten konnten. Dieses Netz der künstlichen Instinkte nennen wir Kultur. Ägypter zu sein bedeutete, automatisch wie ein Ägypter zu gehen, zu stehen, zu sitzen, zu sprechen und zu denken. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Annahme verbreitet, jede Kultur sei für sich genommen perfekt. Man meinte, jede Kultur habe ein in sich stimmiges Weltbild und ein System gesellschaftlicher, juristischer und politischer Regeln, die so reibungslos ineinandergreifen wie die Zahnräder eines riesigen Uhrwerks. Kulturen besäßen ein unveränderliches Wesen und ohne Einfluss von außen konnten sie bis in alle Ewigkeit nach demselben Muster funktionieren. Man sprach daher von der samoischen Kultur oder der tasmanischen Kultur, als ob die Samoa und Tasmanier seit urdenklichen Zeiten dieselben Vorstellungen, Normen und Werte gehabt hätten. Heute geht man allgemein vom genauen Gegenteil aus. Jede Kultur hat zwar ihre eigenen Vorstellungen, Normen und Werte, doch die Kulturen befinden sich dauernd im Fluss. Die Veränderungen werden nicht nur durch Umwelteinflüsse oder die Begegnung mit Nachbarkulturen verursacht, sondern auch durch die innere Dynamik der Kultur selbst. Auch eine isolierte Kultur in einer stabilen Umwelt kann gar nicht umhin, sich dauernd zu verändern. Anders als die Naturgesetze, die in sich stimmig sind, ist nämlich jede menschliche Ordnung voller Widersprüche. Die Kulturen versuchen fortwährend, diese Widersprüche zu beseitigen, und dies führt zu immer neuen Veränderungen. Im Europa des Mittelalters glaubten die Adligen beispielsweise sowohl an das Christentum als auch an die Ritterlichkeit. Ein typischer Adliger ging morgens in die Kirche und lauschte ehrfürchtig der Predigt des Priesters. Eitelkeit der Eitelkeiten, erklärt der Mann auf der Kanzel. Alles ist eitel. Reichtum, Lust und Ehre sind gefährliche Versuchungen. Du musst sie zurücklassen und auf Jesu Spuren wandeln. Übe dich in Demut wie er, meide Gewalt und allen Luxus. Und wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Nachdenklich geht unser Adliger nach Hause, legt seine besten Seidengewänder an und geht zum Bankett auf der Burg seines Herrn. Dort fließt der Wein in Strömen, der Bänkelsänger singt von Lancelot und Guinevere und die Gäste geben schmutzige Witze und blutige Anekdoten aus dem Krieg zum Besten. »Es ist besser zu sterben, als in Schande zu leben«, verkündet der Baron. »Wenn jemand deine Ehre beschmutzt, kann dies nur mit Blut abgewaschen werden. Nichts ist besser, als die Feinde in die Flucht zu schlagen, während ihre schönen Töchter zitternd zu deinen Füßen liegen.« Dieser Widerspruch ließ sich nie auflösen. Doch die dauernden Versuche von Adligen, Priestern und Gläubigen, ihn zu beseitigen, bewirkten unaufhörliche Veränderungen. Die Kreuzfahrerbewegung war beispielsweise einer der Versuche, diesen Gegensatz zu überwinden. Auf dem Kreuzzug konnten die Ritter auf einen Streich ihren Heldenmut und ihre Frömmigkeit unter Beweis stellen. Dieser Widerspruch brachte Ritterorden wie die Templer und die Johanniter hervor, die eine noch stärkere Synthese aus Christen und Rittertum herstellen wollten. Er steckt hinter einem Gutteil der mittelalterlichen Kunst und kommt in zahllosen Ritterromanen, zum Beispiel den Epen um König Artus und den Heiligen Gral, zum Ausdruck, deren Handlung um die Frage kreist: Kann ein guter Ritter auch ein guter Christ sein? Und kann nur ein guter Christ auch ein guter Ritter sein? Ein anderes Beispiel ist die moderne politische Ordnung. Seit der Französischen Revolution begreifen die meisten Menschen im Westen Freiheit und Gleichheit als grundlegende Werte. Doch diese beiden Werte stehen im Widerspruch zueinander. Gleichheit lässt sich nur erreichen, wenn die Freiheit der Bessergestellten beschnitten wird. Und wenn jeder unbegrenzte Freiheit hat, dann geht das auf Kosten der Gleichheit. Die gesamte politische Geschichte seit 1789 lässt sich als der Versuch verstehen, diesen Widerspruch aufzulösen. Wer je einen Roman von Charles Dickens gelesen hat, der weiß, dass die liberalen europäischen Staaten des 19. Jahrhunderts die Freiheit in den Vordergrund stellten, auch wenn das bedeutete, dass Arme eingesperrt wurden und Waisen sich als Taschendiebe verdingen mussten. Und wer je einen Roman von Alexander Solzhenitsyn gelesen hat, der hat erfahren, dass die Gleichheit des Kommunismus eine grausame Tyrannei hervorbrachte, die jeden Aspekt des Lebens kontrollieren wollte. Der Sozialstaat versucht, einen Mittelweg zu gehen, weshalb er von allen Seiten kritisiert wird. So wie es der mittelalterlichen Kultur nie gelang, Rittertum und Christentum unter einen Hut zu bekommen, so schafft es die moderne Welt nicht, Freiheit und Gleichheit zu vereinbaren. Das ist jedoch kein Defekt der mittelalterlichen oder der modernen Kultur. Im Gegenteil, Widersprüche sind unvermeidlicher Teil jeder menschlichen Kultur. Mehr noch, sie sind der Motor der Geschichte und machen unsere Art so kreativ und dynamisch, wie sie ist. Ungereimtheiten, Spannungen und Konflikte machen die Würze jeder Kultur aus. Deshalb vertritt jeder Angehörige einer bestimmten Kultur unweigerlich Vorstellungen und Werte, die einander widersprechen oder sich gegenseitig ausschließen. Dieses Phänomen ist so verbreitet, dass es sogar seinen eigenen Namen hat: die kognitive Dissonanz. Unter diesem Begriff versteht man zwar oft eine psychische Störung, doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine überlebenswichtige Angelegenheit. Wenn wir nicht in der Lage wären, gleichzeitig völlig unvereinbare Vorstellungen und Werte zu vertreten, wäre unsere gesellschaftliche Ordnung längst zusammengebrochen. Wenn Sie zum Beispiel die Muslime verstehen wollen, die sich jeden Freitag in der Moschee in Ihrem Stadtteil zum Gebet versammeln, dann sollten Sie nicht nach einem perfekten System von Werten suchen, die allen Muslimen lieb und teuer sind. Suchen Sie lieber nach Konflikten und Widersprüchen, mit denen sich die Muslime dauernd herumschlagen und die niemand lösen kann. Eine Frage, auf die kein Muslim eine Antwort hat, ist ein Schlüssel zum Verständnis seiner Kultur.